Vers 9, lasst uns auch Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen versuchten, ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und vom Verderber umgebracht werden. Noch einmal jetzt, derselbe Gedanke wie vorne. All dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Vers 20. Das, was sie opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit Dämonen. Kannst du das glauben, dass es notwendig ist, an eine Gemeinde von wiedergeborenen, geisterfüllten Christen zu schreiben, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Es ist möglich, von neuem geboren zu sein. Es ist möglich, sich Kind Gottes zu nennen. Es ist möglich, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist und Gemeinschaft zu haben mit Dämonen. Es ist möglich nach dem Wort Gottes. Der Herr bewahre uns. Herr, öffne mir die Augen über das Unreine. Öffne mir die Augen über Dämonen. Wo in meinem Leben habe ich Kontakt mit diesen Monstern? Und hilf mir, sie nicht zu lieben, sie nicht zu füttern, sie nicht zu pflegen, sie nicht zu beherbergen in meinem Haus und in meinem Herzen, sondern hilf mir, die Dinge zu sehen, wie du sie siehst. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Jetzt kommt's. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Hier haben wir es mitten im Neuen Testament. Man kann Gott zur Eifersucht reizen. Da ist das Herz des Bräutigams. Der sagt, ich liebe dich so sehr. Ich weiß, was die Finsternis, wenn du dein Herz auftust, dir antun wird. Wie sie dich vergewaltigen wird, wie sie über dich herfallen wird, wie sie dich plündern und schänden wird und wie sie dich zerstören wird. Ich weiß, wie schrecklich das alles ist. Und weil ich dich liebe, deswegen will ich nicht, dass du Gemeinschaft mit ihnen hast, in irgendeiner Weise. Das ist das Herz Gottes. Es ist nicht der Du-Du-Onkel im Himmel. Es ist der liebende Bräutigam. Er gibt nicht Verbote, weil er Lust hat, dir irgendwie das wegzunehmen, woran dein Herz hängt, sondern sein Herz hängt an dir, an der Gemeinde. Und er will nicht, dass wir die Dinge, die uns zerstören, in unser Leben hineinlassen. Eifersucht. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Eins der ersten Namen im Alten Testament. Sein Name ist eifersüchtig. Da ist die heilige Eifersucht Gottes. Okay, schauen wir uns andere Verse an, die dieses brennende Herz Gottes einfach darstellen. Hebräer 1, Vers 9 in Bezug auf Jesus heißt es dort, ein Zitat aus dem Alten Testament, du hast Gerechtigkeit geliebt. Ich füge mein Wort ein. Und deshalb Gesetzlosigkeit gehasst. Man kann nicht Gerechtigkeit lieben und tolerant sein und großzügig sein mit Gesetzlosigkeit. Wenn man wirklich Gerechtigkeit liebt, das heißt, dass das, was gut ist, was gerecht ist, was wahr ist, was rein ist, was gottgemäß ist, man kann nicht das lieben und gleichzeitig das Gegenteil davon tolerieren. Das ist nicht möglich. Und Jesus hatte dieses Herz. Er hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Oh, wie wenige Kinder Gottes haben eine Offenbarung darüber, dass in dem Herzen ihres Bräutigams ein Hass auf Gesetzlosigkeit lodert. Nicht auf den, der Gesetzlosigkeit tut, sondern auf Gesetzlosigkeit. Oh, wenn wir Jesus sehen, er liebt Gerechtigkeit und er hasst Gesetzlosigkeit, sagen wir, ja, das ist gut so. Es ist gut, dass wir einen solchen Gott haben, den wir nicht über den Tisch ziehen können, den wir erklären können. Ja, weißt du, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und nichts wird so heiß gegessen, wird gekocht wird. Und das musst du mal so sehen. Und Er ist in Bezug auf seine Überzeugungen, in Bezug auf seine Leidenschaft, nicht auf unsere Seite zu ziehen. Wenn wir das erkennen, er ist der Unbestechliche, dann geben wir auf und dann sagen, okay, dann zieh mich auf deine Seite. Verstehst du? Dann geben wir auf und versuchen nicht mehr einen Kuhhandel mit Gott zu machen und ihm zu erklären, warum diese vielen Dinge, die so laufen, irgendwie doch eigentlich sein müssen, anders kann man gar nicht leben. Sondern dann geben wir auf und dann sagen wir, zieh du mich rüber auf deine Seite. Gib du mir ein ungeteiltes Herz. Wenn die zukünftige, die angehende Braut das ungeteilte Herz, das glühende, leidenschaftliche Herz des Bräutigams sieht, wird sie Braut. Es kommt durch Offenbarung. Verstehst du das? Du musst es sehen. Ich muss es sehen. Und wenn wir es sehen, werden wir verändert. Halleluja. So, schätzt du das an Jesus, dass in seinem Herzen Hass auf das Böse ist? Oder hast du einen selbstgemachten, domestizierten Jesus, der ist so lieb, der wird noch den Teufel zum Kaffee einladen. Er hat ein so weites Herz. Ach, ist er lieb. Nein, die Liebe Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Und Jesus sagt, ich habe gegen dich, Offenbarung 2, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Tue Buße, tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Kannst du das hier sehen? Jesus entschuldigt sich nicht dafür. Sagt, sorry, ich muss es mal bekennen, auch in meinem Herzen ist noch Hass. Ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin auf dem Weg. Er ist der Heilige, er ist der Vollendete und in seinem Herzen ist Hass. Lodernder Hass. Kannst du dich darüber freuen? Das ist der Humanismus-Test heute Abend. Kannst du dich darüber freuen? Ja, im Herzen meines Jesus ist ein lodernder Hass und das ist okay so und das ist gut so und ich will es sehen und in mir soll es auch sein. Denn das ist der nächste Punkt. Wir sehen und wir werden. Wir sind seine Nachfolger. Wir sind Nachahmer Gottes. Das, was in ihm lebt, wenn wir nur nah genug an ihm dran sind, nur nah genug mit ihm leben, wird anfangen in uns zu leben. Und das ist, was die Bibel sagt. Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet fest am Guten. Verabscheut das Böse. Abscheu ist ein starkes Gefühl, nicht wahr? Ist nicht nur eine mentale Einstellung. Ist ein starkes Gefühl. Abscheu. Oder andere Besetzung würde sagen, Ekel. Es ist ein starkes Gefühl. Wir haben hier einen Befehl, starke Abscheugefühle zu haben und zu kultivieren und zu behalten. Wie kann man diesem Befehl Folge leisten? Welchen Knopf muss ich drücken, um ein Abscheugefühl in mir hervorzurufen? Diesen Knopf gibt es nicht. Gefühle sind eine Folge von ergriffenen Einstellungen. Hallo. Zum Beispiel in meiner heidnisch-esoterischen Zeit dachte ich, das wäre angebracht, Vegetarier zu sein. Nach ein paar Monaten, wo ich diesen Wert ergriffen habe, wie nett und wie liebevoll man doch mit dem Universum umgeht, wenn man keine Steaks mehr isst, und keine Hühnchen und so weiter. Ein paar Monate, nachdem ich diesen Wert, der für mich damals ein Wert war, ergriffen hatte, kam Abscheu über Fleisch. Du ergreifst einen Wert und dann kommen die Gefühle. Als ich mich entschieden habe, Vegetarier zu sein, hatte ich keinen Abscheu auf Fleisch. Aber als ich es ergriffen hatte, ein paar Monate später und konsequent auf diesem Weg ging, war auf einmal Abscheu gegenüber Fleisch. Und das blieb bei mir so lange, wie ich diesen Wert festgehalten habe. Ich kann mich genau erinnern, ich bin Kind Gottes geworden. Und drei Wochen später, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht sogar schon am nächsten Sonntag, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich wurde von einer Familie eingeladen zum Essen. Und sie reichten die Platte und da war herrliches, saftiges Fleisch drauf. Und sie reichten mir das rüber und ich sagte, nein, danke, ich bin Vegetarier. Und ich sagte, halt, stopp, ich bin eine neue Schöpfung. Dieser ganze esoterische, heilige dich selber Kram ist fertig. Ich bin kein Vegetarier mehr. Ich sage, gib her. Als ich den Wert geändert hatte, kam auch wieder der Appetit. Verstehst du? Es funktioniert in beide Richtungen. Du ergreifst einen neuen Wert, hältst ihn konsequent fest und neue Gefühle kommen. So, welchen Knopf drückst du, um Abscheu zu haben? Überhaupt keinen Knopf. Du änderst deine Haltung, du änderst dein Denken und das ist genau das, was Paulus ein paar Verse vorher sagt. Die Erneuerung des Denkens. Werdet verändert durch Erneuerung eures Denkens. Und dann geht es weiter, damit ihr imstande seid zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir unser Denken nicht erneuern, wenn wir nicht einfach übernehmen, was Gott sagt, das ist richtig. Und mein Verstand schlägt Purzelbäume, aber Gott ist Gott und Gott sagt, es ist richtig, dann wähle ich, es ist richtig. Dann erst kann ich überhaupt den Willen Gottes erkennen. Solange mein Denken in Auflehnung, im Widerspruch, im Widerstand zu Gott ist, bin ich nicht in der Lage, den Willen Gottes zu erkennen. Da kann es predigen, was es will. Ohne Ende. So wie heute Abend. Ohne Ende. Und wir verstehen doch nichts. Wir hören es, aber wir verstehen es nicht. Wir lesen es, aber es macht nicht Klick. Wir sehen es nicht. So, wenn wir uns hingeben und sagen, Gott, du bist Gott, du darfst sagen, was du willst und was du sagst, ist richtig und ich stimme mit dir überein. Manche Leute haben Angst, ja, wenn ich das tue, gebe ich meinen Verstand an der Garderobe ab. Nein, du gibst ihn nicht an der Garderobe ab, du gibst ihn in die Hände Christi. Das ist etwas ganz anderes. Du hörst nicht auf zu denken. Wenn du Ingenieur bist, du wirst immer noch die Formeln wissen und immer noch mit diesen Dingen umgehen. Aber in Bezug auf Gott, und wer ist er und wie ist er und was will er und was ist richtig und was ist falsch, erlaubst du, er darf bestimmen. Und wenn du in der Schule das große Alphabet, nee, nicht das große Alphabet, das große Alma 1 lernen musst, dann hast du es immer noch hier oben beieinander. Ja? So, wir Christen geben nicht den Verstand an der Garderobe ab, aber in Bezug auf Wahrheit unterordnen wir uns Gott. Sagen, du bist Gott und ich bin nicht Gott und du darfst sagen, was richtig ist. Amen. Darf er das sagen? Halleluja. Jetzt lass uns weitergehen. Wir kommen jetzt zu entscheidenden Punkten. Das war eine gute Einleitung, nicht wahr? 2. Korinther. Wieder die Braut. 2. Korinther, Kapitel 11. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Oh, ist das kostbar. Ist das wunderbar. Erstens hier wieder, Gott hat Eifer. Und zweitens ist es eine gewaltige Verheißung. Der Eifer Gottes, den er hat für seine Kinder, kann in Menschen Wohnung nehmen. Kann von Menschen Besitz ergreifen. Paulus tat seinen Dienst, motiviert und angetrieben vom Eifer Gottes. Er hat seinen Pharisäereifer ans Kreuz gehängt und er bekam dafür den Eifer Gottes und der wohnte in ihm und aus diesem Eifer heraus hat er gedient. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Hier sehen wir, was war sein Eifer? Es war der Eifer des Vaters, dass der Sohn eine ordentliche Braut bekommt. Das ist in dem Herzen des Vaters. Das war damals in seinem Herzen, das ist heute in seinem Herzen. Der Vater will und wird dem Sohn eine angemessene Braut geben. Und er wird alles tun. Und vielleicht menschlich gesprochen könnte man sagen, der Vater sagt zu Jesus im Himmel, es ist Zeit jetzt, dass wir sie heimholen, die Zeit läuft aus. Und da unten ist die Braut. Und Jesus würde sagen, Vater, hast du nicht eine andere? Aber der Vater sagt, mein Sohn, die ist noch nicht fertig. Ich tue etwas. Ja, was wirst du tun? Ich sende den Geist des Elia. Der Geist des Elia wird kommen. Jesus hat es gesagt, bevor er wiederkommt. Wie beim Kommen, beim ersten Kommen des Herrn kam Elia. Johannes der Täufer, im Geist des Elia. So, wenn Elia wiederkommt, das ist nicht eine Person, sondern es ist ein Dienst, es ist eine Motivation, es ist ein brennendes Herz. Und ich glaube, dass es viele, viele, zig oder hunderttausende von Menschen geben wird mit dem Geist des Elia. Und der Weg wird bereitet für die Wiederkunft des Herrn. Und was tut Elia? Elia zieht eine Linie. Und Elia sagt, wer für den Herrn ist, komme ich hier rüber. Elia konfrontiert. Elia sagt, dies ist eine T-Kreuzung, jeder muss entscheiden, rechts oder links, geradeaus geht's nicht mehr, rechts oder links. Und das ist, wo wir jetzt hinkommen. Hure oder Braut. Jeder wird hören, wie hässlich, wie abstoßend, wie gemein, wie ekelhaft, wie verwerflich das Herz der Hure ist. Und jeder wird sehen, wie absolut schön und herrlich und wohlgestaltet und vorbildlich das Herz der Braut ist. Und jeder muss entscheiden. Jeder. Da ist nicht einer von Kindern Gottes, der sagt, ach, ich mache einfach so weiter. Nein, wir kommen ins Tal der Entscheidung. Wir kommen an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, Hure oder Braut. Ich fürchte, Vers 3, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn, da haben wir wieder das Denken, die Gesinnung von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Der Teufel will nicht, dass Christus eine Braut bekommt. Weil er genau weiß, sein Imitat ist längst nicht das, was sein Herz befriedigen würde. Er bekommt die Braut durch Verführung, durch Manipulation, durch Täuschung, durch Kompromisse, durch Gewalt, durch Kontrolle. Aber Christus bekommt seine Braut aus Freiwilligkeit. Da ist ein himmelweiter Unterschied in der Gesinnung zwischen Hure und Braut. Und der Teufel hätte auch gerne eine Braut, die sagt, weil wir dich so herrlich finden, weil wir dich so lieben, weil du so wunderbar bist, deswegen folgen wir dir nach. Aber er hat so eine nicht. Er muss die täuschen, er muss Dinge versprechen, die er nie halten wird. Er muss sie betrügen. Und wenn man Liebe bekommt von jemandem, den man betrogen hat, diese Liebe kann man nie wirklich genießen. So der Teufel ist so eine Riesenklemme. Und darum sagt er, wenn ich schon keine Braut bekommen kann, dann will ich verhindern, dass mein Gegenspieler eine Braut bekommt. Und die Angriffe in der Endzeit, hör gut zu, die Angriffe in der Endzeit sind gerichtet auf die Gläubigen, damit die Gläubigen nicht Braut werden. Das ist, was hier Paulus sagt. Wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Der Teufel hat keine Probleme damit, dass jemand gläubig ist, aber nicht mit heiliger Einseitigkeit. Lauterkeit bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Der Teufel sagt, lass sie glauben, wie sie wollen, aber nicht geradlinig, nicht aufrichtig, nicht ehrlich. Ich will sie zu Kompromissen verführen. Sie sind immer noch gläubig, aber das Herz ist nicht mehr rein. Was sagt die Verheißung? Selig sind, die reines Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Und ihre Freude und ihre Erfüllung und ihre Sättigung und ihre Befriedigung an ihm haben. Das ist es. Gott sehen heißt, sich an Gott zu freuen. Und da ist ein Angriff des Teufels auf die angehende Braut. Vers 4, jetzt wird der Angriff beschrieben. Wie geht dieser Angriff vor sich? Denn wenn der, welcher kommt, Paulus redet hier, wenn du das Kapitel zu Ende liest, von falschen Dienern, von falschen Aposteln. Wenn der, welcher kommt zu euch, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, durch meinen Dienst, sagt Paulus. Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt am Anfang. So ertragt ihr das recht gut. Wie wird die Gemeinde heraus, soll die Gemeinde herausgezogen werden? Aus Lauterkeit, aus Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Wie? Durch einen anderen Jesus. Durch Predigt eines anderen Jesus, durch Predigt eines anderen Evangeliums. Wer ein anderes Evangelium hört, wer einen anderen Jesus gepredigt bekommt und dazu Ja sagt und sein Herz öffnet, bekommt einen anderen Geist. Zusätzlich zu dem Heiligen Geist, dem religiösen Geist. Und wenn er nicht umkehrt und immer weiter diesen Weg geht, wird der religiöse Geist immer mehr Raum einnehmen und der Heilige Geist wird immer mehr zurückgedrängt. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und wer einen religiösen Geist empfängt und behält und darin weitergeht, kann nicht Braut werden. Weil er herausgekommen ist aus der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit und der Geradheit gegenüber Christus. Das ist Verführung. Ein anderer Jesus. Was bedeutet das? Ein anderer Jesus, der nicht von den Gläubigen erwartet, das Wort der Wahrheit anzunehmen, sich zu heiligen und sich radikal und einseitig an der Schrift festzuhalten. Christus war der Schrift untertan. Er sagt, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und wenn er gehandelt hat, dann siehst du viele Male, er tat dies, auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Christus ist das Wort und deswegen war er in völliger Einheit mit sich selber. Er konnte nicht sagen, das ist das Wort, aber ich mache jetzt etwas anderes. Sondern er war konsequent und er sagt, das ist das Wort und das muss das Wort bleiben. Das Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Durch mein Leben bestätige ich, dass dieses Wort wahr ist. Das ist der Christus des Neuen Testamentes, der dem geschriebenen Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament Treue hält. Er ist das Wort. Und heute gibt es Strömungen, die versuchen, dir einen Glauben schmackhaft zu machen, getrennt von der Bibel, getrennt vom geschriebenen Wort Gottes. Und das ist die Schlange. Das ist die Verführung. Und es wird ein Jesus verkündigt, der so liebevoll ist, der liebt sogar das, was der Jesus der Schrift hasst. Also ist es nicht der wahre Jesus. Verstehst du das? Weil Gottes Ideen und Gottes Empfindungen über Sünde sich nicht verändern. Ein anderer Jesus, der statt heilig einseitig zu leben und nur danach fragt, was steht geschrieben, was ehrt den Vater? Ein anderer Jesus, der auf einmal Vermischung zulässt. Vermischung zulässt. 2. Korinther, Kapitel 6. Ich weiß, dass ich heute lange bin und ich bin noch etwas länger. Aber morgen ist Ausschlaftag für die meisten. Und ich muss so lange das bringen, bis die Last zu Ende ist. Verstehst du das? Ich kann nicht mittendrin aufhören und ich bin nicht ein 30-Minuten-Prediger. Ich muss das zu Ende bringen, bis die Last fertig ist. Und wenn die Last fertig ist, um 11:30, dann ist sie fertig um 11:30. Vorhin hat er gesagt, du hast hier volle Freiheit und das glaube ich ihm. So, wenn die Gedanken kommen nach dem Spätfilm, töte sie! Herrscher! Das ist wichtiger. Himmel und Erde und Filme werden vergehen, aber das Wort Gottes wird nicht vergehen. 2. Korinther. Kapitel 6. Nein, ich neige mich langsam dem Ende zu. Aber es kommen noch ganz wichtige Dinge, ihr Lieben. Du wirst dich wundern. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Vers 14. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Siehst du den Zusammenhang zu dem Herzen Jesu in Hebräer 1, Vers 9? Gerechtigkeit geliebt, Gesetzlosigkeit gehasst. Es geht nicht beides. Und hier, was ist der Tenor in Kapitel 6? Übrigens, es beginnt mit: Wir ermahnen euch, dass ihr die Gnade nicht vergeblich empfangt. Und wie, unter welchen Umständen, auf welche Art und Weise könnte ein Christ die Gnade vergeblich empfangen? Nun, lies das Kapitel. Und was ist das? Was ist der Punkt? Paulus redet erst von seinem Dienst und das Schlüsselwort ist Reinheit. Eindeutig, das Schlüsselwort ist Reinheit. Dann redet er von den Korinthern und was ist dort das Schlüsselwort? Vermischung. Vermischung. Sie versuchen zusammenzubringen, was nicht zusammengehört. Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Oh Halleluja. Das ist die tiefste Verheißung, die Gott geben kann. Er wird uns Gott sein und wir werden sein Volk sein. Alles, was Gott sein kann, wird er sein für uns und wir werden ihm gehören. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Rührt Unreines nicht an. Ausrufungszeichen. Und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Bitte schau hier. Gott sagt, rühr Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen. Die Bedingung, die ungehinderte, volle Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu behalten, ist, dass wir Unreines nicht anrühren. Das ist völlig eindeutig hier aus dem Text. Und das ist in totaler Harmonie mit den Geboten und Anweisungen im Alten Testament. 4. Mose 16, 26, und er redete zu der Gemeinde und sprach, weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Weicht von den Zelten dieser gottlosen Männer und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in all ihren Sünden. Oder 2. Mose 34. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen. Und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern nachopfern, hier siehst du, das ist Hurerei. Andere Götter anzubeten, anderen Göttern zu dienen, anderen Göttern zu opfern und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachruhen, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Das ist 2. Mose 34, 14 und 16. Hier siehst du, Trennung, Absonderung, keine Vermischung, es darf nicht zusammenkommen, was nicht zusammengehört. Es darf nicht zusammenkommen, was nicht zusammengehört. Und kurz bevor das Gericht über die Hure kommt in Offenbarung, was ist das Wort des Herrn? Offenbarung 18, 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Das heißt, bis zum Ende werden noch Menschen mit guten Absichten, mit einem liebenden Herz, mit dem Verlangen, Menschen zu gewinnen, mitten in der Hure sein. Und Gott rühmt sie nicht, Gott lobt sie nicht. Eine Schwester sagt mir, ich will lieber Salz in der Wassersuppe meiner abgefallenen Kirche sein, als einfach so mich einer Freikirche anzuschließen. Das ist ja einfach. Ich will lieber Salz in der Wassersuppe. Oh, wie klingt das demütig, wie klingt das bescheiden, wie klingt das hingebungsvoll. Allerdings, das Wort Gottes sagt, wir sind Salz der Welt, nicht Salz einer abgefallenen Kirche. Hallo? Die abgefallene Kirche hat schon die Wahrheit gehört und hat sie einmal besessen und hat sie losgelassen. Und Jesus sagt nirgendwo, wir sind Salz bei ihnen. Und hier sind einige, die wollen immer noch lieber sein als der liebe Gott. Er will schon das Gericht auf die Hure bringen, aber er kann noch nicht, weil noch Menschen immer da drin sind. Und darum kommt das Wort Gottes, geht aus ihnen hinaus. Geht aus ihnen hinaus, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Wie viele verwirrte Gläubige habe ich getroffen? Die sagen, ja, ich stimme nicht überein mit, was meine Kirche glaubt, wie sie die Homos segnen und wie sie das Wort Gottes verachten und wie sie das und jenes. Ich stimme damit nicht überein, ich glaube genau wie du. Aber ich bin da drin, weißt du, ich muss die Menschen retten, ich muss sie lieben und muss ihnen dienen und irgendwer muss ja auch noch sich um sie kümmern. Wenn wir begreifen, wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind, ob wir mit den Werten der Gemeinschaft übereinstimmen oder nicht, wenn wir Teil einer Gemeinschaft sind, dann kommen wir unter das Gericht, das diese Gemeinschaft bekommt, wegen ihrer verkehrten Werte. Da kannst du da drin sein und sagen, aber ich glaube nicht, was mein Papst glaubt. Ich glaube nicht, was meine Prediger oder Priester glauben oder die aus den Seminaren da kommen, die ganze liberale Theologie und diesen Sachen. Ich glaube das alles nicht. Ja, dann warum bist du da drin? Warum? Gott sagt, du vermischst, was nicht zusammengehört. Du mischst Unglaube mit Glaube. Du mischst Unreinheit mit Reinheit. Du mischst Christus mit Belial. Und es wird das Gericht über die Hure kommen. Und ich glaube, die Hure ist deutlich mehr als nur das, was über die Jahrhunderte gesehen wurde, das katholische System. Oh ja, das katholische System hat alle Merkmale der Hure. Oh ja. Aber da werden viele andere, pfingstlich, charismatisch, evangelikal, werden dazugehören. Und in diesen Tagen, ihr Lieben, in dieser Zeit, sehen wir eine Zunahme dieses Trends zur Verführung, zur Vermischung. Und wir werden alle herzlich eingeladen zu einer Einheit, die nicht von Gott ist, die nicht aus dem Heiligen Geist kommt. Und es ist absolut notwendig, dass wir vom Wort Gottes völlig klar sind über diese Sache. Und dass wir unsere Position beziehen. Weil erst kommt die herzliche Einladung und die Verlockung. Der vermeintliche Gewinn, den du hast, wenn du dieser Einheitsbewegung beitrittst. Weil ohne Einheit wird keine Erweckung kommen. Oh, das klingt wunderbar. Aber es stimmt weder mit Bibel noch mit der Kirchengeschichte überein. Zeige mir eine Erweckung. Und ich habe jahrelang alle Bücher, die ich finden konnte, über Erweckung gelesen. Zeige mir eine Erweckung, die zustande gekommen ist, indem die kompromissbehafteten Leute aus verschiedenen Konfessionen sich zusammengetan haben. Und nur durch ihr Zusammenkommen ist eine Erweckung gekommen. Zeige mir eine. Ich wäre sehr interessiert. Die Erweckungen, wo der Heilige Geist in Macht gewirkt hat, sind alle entstanden, indem Menschen sich abgesondert haben, sind vorangegangen, haben sich geheiligt, haben ein Gebetsleben geführt und haben gefleht und geschrien und gefastet und gebetet, Reich Gottes komme, was immer das bedeutet, was immer der Preis ist, den wir bezahlen müssen, aber wir gehören dir und wir stehen für deine Worte. Niemals ist ein Wirken des Geistes gekommen auf eine Vermischung. Niemals. Aber es kommt ein Geist als Bestätigung auf die Vermischung, der Geist des Antichristen. Und in diesen Tagen, ihr Lieben, damit meine ich jetzt nicht Montag oder Dienstag oder was ist heute für ein Tag? Donnerstag. Aber in dieser Zeit, passiert es vor unseren Augen. Und wer Augen hat zu sehen, wer Ohren hat zu hören und wer das Wort Gottes kennt und wer sich ein reines Herz bewahrt, der wird erkennen, hier lässt der Antichrist grüßen. Gerade erst vor ein paar Tagen feierten Tausende von Christen, gar nicht weit weg von hier, vielleicht anderthalb Autostunden entfernt von hier in Stuttgart, ein großes Fest der Einheit der Kinder Gottes. Unter dem Flyer für diese Konferenz kannst du lesen, wie das alles entstanden ist. Und da trafen sich Menschen, deren Ziel es ist, Erneuerung im Glaubensleben zu bewirken, indem man Menschen motiviert und überredet, ihr Leben einem Geist namens Maria komplett zu weihen. Solche Leute trafen sich mit evangelikalen und geisterfüllten Leitern und sie schlossen ein Liebesbündnis. Haben wir gerade Korinther 6 gelesen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Wie kannst du sagen, ich glaube Christus, ich glaube diesem heiligen Buch und jetzt habe ich Gemeinschaft, sogar Liebesgemeinschaft, sogar ein Bündnis schließe ich mit denen, die sagen, Maria anzurufen, Maria das Leben zu weihen, das ist eine völlig normale und Gott wohlgefällige Angelegenheit. Die Gläubigen werden belogen und betrogen und ihnen wird gesagt, wenn du dein Leben Maria weihst, dann wird sie dein Leben Christus geben. Das wird den Gläubigen versprochen. Und ich sprach mit einem Leiter und ich sage, warum macht ihr das alles? Ja, Gott will Einheit und Versöhnung und wir dürfen nicht immer betonen, was uns trennt. Ich sage, ja. Weißt du, dass Gott ein Greuel ist, was sie da tun? Oh ja, sagt er, wir machen Seelsorge. Wir haben aus viele Gläubige den Mariengeist ausgetrieben. Wir wissen, wie furchtbar das ist. Ich sage, wirst du auf der Konferenz dich hinstellen? Wirst du das Mikrofon ergreifen und zu diesen Tausenden von Menschen sagen, wenn jemand irgendeinem fremden Gott, egal wie der heißt, sich beugt und sein Leben ihm gibt und das Leben Maria weiht, er ist ein Götzendiener und er tut, was Gott ein Greuel ist. Wirst du das auf dieser Konferenz sagen? Er lächelt wie ein Politiker, den du wie ein Stück Seife nicht greifen kannst und sagt, natürlich nicht. Ich sage, wieso natürlich? Was würde Paulus diesen Menschen sagen? Ein anderer Mann aus dem Leitungskomitee von dieser Konferenz gehört zu einer Kommunität, heißt St. Egidio. St. Egidio ist bekannt dafür oder berüchtigt oder wie du das nennen willst, Gottesdienste, Gebetsnächte zu machen mit Hinduisten und Buddhisten und Animisten. Und ich sage, mit diesen Leuten möchtest du dich versöhnen? Das Wort Versöhnung ist schon eine Verführung, weil da so ein Druck ist, wir müssen doch versöhnt leben. Willst du etwa nicht Versöhnung? Dann ist da was falsch in deinem Herzen, dann bist du bitter und dann bist du verletzt und du bist verwundet und wir werden für dich beten. Hallo, war Paulus verwundet und verbittert und verletzt, als er 2. Korinther 6 geschrieben hat? Oder war er da voll unter dem Fluss des Heiligen Geistes? Du musst das entscheiden. Wenn er in Galater 1 sagt, mein Evangelium ist der Maßstab und wenn irgendeiner etwas predigt, was mit meinem Evangelium, das ich von Christus habe, nicht von der Bibelschule, von Christus empfangen habe, vom Himmel, per Offenbarung, wenn jemand davon abweicht und nicht genau das predigt, was ich predige, der sei verflucht. Ist das deine Haltung? Möchtest du diese Haltung haben? Oder möchtest du mit einer Frau Chiara Lubich ein Liebesbündnis eingehen, deren erklärtes Ziel im Internet, kannst du das nachlesen, Fokulabe wegen, das Ziel ist, alle Religionen der Welt in eine weltweite Geschwisterlichkeit hineinzuführen. Und das Gute hat Gott in jede Religion gegeben. Und überall ist der Kern, wir sollen einander lieben. Und das steht auf ihrer Website. Gott ist Liebe und alle Menschen sind Kinder Gottes. Der Jesus, dem ich diene, der mir erschienen ist am 23. November 1974 und mich gerettet hat, der sagt, wer ihn nicht angenommen hat als Herrn, ist nicht sein Kind. Ist von ihm geliebt, aber nicht sein Kind. Kinder Gottes sind die, die durch den Geist und das Wort von Neuem geboren sind. Das sind Kinder Gottes. Und niemand sonst, niemand sonst. Kinder Gottes, die von Neuem geboren sind, die gehören zur Familie Gottes. Niemand sonst. Und wenn jemand kämpft für eine Einheit, Unerrettete und Errettete zusammenzubringen, dann treibt er nicht das Werk des Heiligen Geistes. Wie kannst du das sagen? Die sind doch auch lieb. Die meinen das auch gut. Oh ja, ohne Frage. Aber es reicht nicht aus, dass wir lieb sind. Die sind alle lieb, natürlich. Aber es reicht nicht aus, dass wir uns darauf ausruhen, wir sind ja lieb. Paulus sagt, Eifer ohne Erkenntnis ist zu nichts Nütze. Es ist nicht die Frage, ob wir lieb sind, ob die lieb sind. Es ist die Frage, ob sie vor dem Christus der Bibel die Knie beugen und ob sie seinen und ausschließlich seinen Willen tun wollen. Das ist die Frage. Alles andere ist unwichtig. Man kann ein Wohltäter der Menschheit sein und dem Teufel dienen. Diese Dinge passieren in unseren Tagen. Und es ist der Versuch Satans, die Braut zu korrumpieren. Es ist der Versuch des Teufels, Unreinheit hineinzubringen, religiöse Saat zu säen und zusammenzubringen, was nicht zusammengehört. Wir können nicht erklären, wenn ein Schönstatt-Anhänger sagt, das Leben beginnt damit, dass man sein Leben der Maria weiht. Ja, du glaubst ja an die Bibel, du glaubst ja an Jesus, dann komm, ist alles gut. Wir beten zusammen, wir machen Konferenz, wir stellen uns Hand in Hand vorne auf die Bühne, wir singen Vater, mach uns eins, alle kommen die Tränen und alle denken, ach, wie ergreifend. Und endlich sind wir der Einheit ein Stückchen näher. Wenn nur endlich diese Querulanten, diese notorischen Querulanten, wenn die endlich einmal stille sein würden. Lass ich in einem Gebetsbrief an die Wächterbeter. Oh, der Trend zur Einheit. Immer mehr und immer mehr freuen sich. Nur noch einige wenige Hardliner betonen, was uns trennt. Zum Beispiel Paulus. Er sagt, Licht und Finsternis gehört nicht zusammen. Der ist ein Hardliner, ein Unverbesserlicher. Der macht an dieser Einheit nicht mit. Und Gott möchte, dass wir Position beziehen, dass wir hier oben klar werden, dass wir von jeder Vermischung uns fernhalten, dass wir nicht sagen, ja, das Gros der Christen geht es in die Richtung und du wirst es in den nächsten Jahren sehen. Nicht in 10, nicht in 20 Jahren, in den nächsten Jahren wirst du sehen, wie das Gros der Christen, wenn nicht etwas ganz Gewaltiges passiert, der pfingstlich-charismatischen Christen, wird auf diesen Zug aufspringen. Und wenn er das auch tut, dann predige ich nur noch diese Dinge, nur noch. Bis ihr umkehrt und komme mit großem Baseballschläger und gehe durch die Reihen. Geistlich gesprochen. Ihr Lieben, da steht alles auf dem Spiel. Es geht darum, wer ist Christus, wer bekommt die Ehre. Die Hure baut den Thron für den Antichristen, aber die Braut macht Bahn für Christus, dass er kommen kann. Und da geht nichts zusammen. Und der Punkt, wo es auseinandergeht, ist Vermischung. Es ist der Jesus der Bibel, der das geschriebene Wort achtet und ehrt. Oder es ist ein menschengemachter Jesus, der keine Probleme hat mit anderen Geistern. Der keine Probleme hat, die alle so zu umarmen und alle so hineinzunehmen. Die Liebe Christi schließt niemanden aus, kannst du lesen bei Focular. Ich lese in meiner Bibel, am Ende gibt es eine Hölle. Und viele sind ausgeschlossen. Gott will alle erreichen. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Errettung kommt nicht, indem wir uns mit allen Verirrten und Verlaufenen zusammentun und betonen, wir sind eins. Errettung kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Und wie kann denn Wahrheit erkannt werden, wenn sie nicht gepredigt wird? Wir sprachen mit mehreren Leitern und sagten, was werdet ihr denn da predigen? Oh, einer sagt, du, es war alles christozentrisch. Ich sage so, wenn es christozentrisch ist, dann wird Lüge Lüge genannt. Dann wird Böse Böse genannt, dann ist es christuszentrisch. Dann wird Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, dann ist es christuszentrisch. Mit netten Worten werden wir umgarnt und umworben. Und was ist unsere Aufgabe? Epheser 4, Vers 12. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Paulus war ein Realist. Er sagte, mitten im Volk Gottes laufen ein paar Betrüger umher. Und ich will nicht, dass er ihnen auf den Leim geht. Ich möchte, dass ihr reif werdet, dass ihr nicht Opfer von Verführung werdet, sondern dass ihr Gott kennenlernt. Und wie kommen wir auf die sichere Seite? Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Die Wahrheit reden in Liebe. Wenn die Wahrheit unterdrückt wird, weil sie politisch nicht korrekt ist, weil sie nicht gewünscht ist, weil sie störend sich auswirken könnte auf diese Einheit, die sich da anbahnt, dann ist es nicht ein Werk von Gott. Daran kann jeder, auch ohne die Gabe der Geistesunterscheidung, erkennen, was ist von Gott und was ist nicht von Gott. Gott wird niemals einer Vermischung zustimmen. Wenn du heilig und unheilig zusammenbringst, wer zieht den Kürzeren? Noch einmal, du bringst heilig und unheilig zusammen. Wer zieht den Kürzeren bei dieser Einheit? Heilig, weil unheilig ist sowieso schon unheilig. Und heilig und unheilig macht unheilig. Verstehst du? Und darum sind sie so daran interessiert, uns auf die Pelle zu rücken und uns einzuladen. Und wenn du ein bisschen die Fakten recherchierst, dann siehst du, wie die Fäden gesponnen werden, geradewegs aus dem Vatikan. Geradewegs kommt es von da. Und ohne Entschuldigung wird Chiara Lubich gelobt als die Architektin dieser großartigen Einheit. Architektin der Einheit. Und keiner von uns darf denken, das geht mir nichts an, das ist nur für meine Ältesten, das ist nur für meinen Pastor, das ist nur für die anderen. Nein, jeder von uns muss wissen, was auf dem Spiel steht. Jeder von uns muss wissen, was da geht und was der Weg Gottes ist, weil jeder von uns muss eine Entscheidung treffen. Jeder. Vielleicht geht deine ganze Gemeinde in diese Einheit. Wenn du Christus folgst, wirst du rausgehen. Vielleicht gehen ein Teil, dann lass sie gehen, aber warne sie. Jeder Einzelne, das ist eine Botschaft für das Volk Gottes. Und wir müssen heute uns Gedanken machen über was, wie ist Gott, was ist die Heiligkeit, warum kann er Vermischung nicht zustimmen? Wir müssen heute uns positionieren und sagen, ich wähle Wahrheit in Liebe zu sprechen. Ich werde meine Stimme erheben, wo ich Mandat habe, wo ich Raum habe und ich werde sagen, was Gottes Wort sagt. Ich sprach mit einem Leiter und ich sagte, bitte, wo geht Paulus diesen Weg mit den Götzendienern, mit denen, die schon mal bei Christus waren und die abgefallen sind, die Lehren von Dämonen empfangen haben? Wo geht er den Weg, jahrelange Freundschaft mit ihnen zu haben, bis eines Tages sie so weit sind, dass sie dann, weil wir sie so lieb haben, Offenbarung von Gott bekommen? Wo? Zeige mir einmal, wo Paulus mit Menschen, die von der Wahrheit abirren, nachdem sie empfangen hatten, so umgeht. Und er sagte, wir haben nur die Aufgabe, sie zu lieben. Und wir müssen ihre Kompromisse ertragen. Und Gott wird mit ihnen zurechtkommen. Ich sage, zeige mir, ob Paulus das so gemacht hat. Zeige mir in der Schrift, wo Paulus so umgegangen ist. Er lächelte wie ein Politiker. Und später haben wir gehört, er hat sich über mich beschwert. Mit dem kann man ja nicht reden, mit dem Henkel. Der kommt immer mit der Bibel. Jetzt ist das schon ein Makel in christlichen Kreisen, wenn man mit der Bibel argumentiert. So weit sind wir jetzt schon gekommen. Soll ich lieber aus Hegel zitieren oder wie? Das ist jetzt mein Makel. Ich bringe die Bibel. Ich zitiere das Wort Gottes. Ihr Lieben, das sind Zeiten des Abfalls. Und wie im Alten Testament, so auch in unserer Zeit, Leiter bahnen den Weg zur Verführung. Wie du viele Male denkst, dieser König, machte, dass sie den Göttern nachhurten. Er machte, dass das ganze Volk den Göttern nachhurte. Und wir müssen aufpassen. Und Paulus sagt, folgt denen nach, die Christus so nachfolgen, wie Paulus, wie ich, also Paulus, Christus nachfolgt. Und dann redet er von den Feinden des Kreuzes. Dies sind wichtige Tage. Und ich weiß, ich war heute sehr, sehr lang und bin jetzt so gut wie fertig. Aber ich kann das nicht stückeln in drei Teile. Und ihr müsst das en bloc hören. Und ihr müsst über die Bücher gehen. Ihr müsst studieren. Ihr müsst herausfinden, wie ist die Sache? Ist das so, wie ich das heute gesagt habe? Oder ist das so, wie das in Stuttgart gesagt wurde? Dazwischen gibt es nichts. Diese Positionen lassen sich nicht vereinbaren. Und du musst es für dich herausfinden. Und es steht in diesem Buch. Und wenn dein Herz nicht nach Vorteilen geht, ja, wenn ich jetzt da klar wäre, dann habe ich die und die Nachteile. Vielleicht meine Arbeit, vielleicht meine Erbschaft, vielleicht dies, vielleicht jenes und so weiter. Dann hast du schon verloren. Es muss die Frage sein, was ist die Wahrheit? Und wenn ich die Wahrheit finde, werde ich der Wahrheit gehorchen. Wenn ich die Wahrheit finde, werde ich der Wahrheit gehorchen. Der Schutz in der Endzeit für die Gläubigen ist nicht Teil einer Gemeinde zu sein, nicht zu den Gottesdiensten zu gehören. Wenn der Antichrist seinen ganzen Hokuspokus macht und Zeichen und Wunder und viele verführt werden, was ist der Schutz oder was wäre ihr Schutz gewesen, wenn sie Liebe zur Wahrheit angenommen haben? Weil sie Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das heißt, sie haben Wahrheit nicht an die erste Stelle gesetzt. Das heißt Liebe zur Wahrheit. Es ist nicht was Abstraktes, Philosophisches, sondern was sehr Konkretes. Liebe zur Wahrheit bedeutet, ich folge der Wahrheit, auch wenn es mich was kostet. Wenn es mich meinen guten Ruf kostet, wenn es mich meine Position kostet, wenn es mich meinen Platz in der Gemeinde kostet, wenn es mich das Ansehen der Leute kostet, wenn es mich um Geld geht. Wenn es die Wahrheit so sagt, dann stehe ich zur Wahrheit, egal was es bedeutet. Das ist Liebe zur Wahrheit. Alles andere ist romantische Spielerei. Und sie gehen verloren, sie werden verführt vom Antichristen, bekommen sogar einen Geist des Irrwahns von Gott, nachdem sie die Wahrheit verworfen haben. Einen Geist des Irrwahns, das heißt, der macht dann sicher, dass sie wirklich der Lüge glauben. Wie schrecklich das Ende der Verführung ist, dass man absolut gewiss ist, dass man richtig ist. Und es heißt in der Schrift, sie werden viele verfolgen und töten und sie werden noch denken, sie tun Gott einen Gefallen. In dieser Bewegung, die wir da jetzt sehen, werden die Grundlagen der Verfolgung gelegt. Die geistigen, mentalen Grundlagen der Verfolgung werden dort schon gelegt. Weil die einzigen, die diese Einheit stören, sind solche Typen wie du und wie ich. Die sagen, nein, es steht geschrieben und es kann nicht verändert werden. Das sind die Leute, die die Einheit stören. Alle anderen sind sich ja schon einig. Und du beanspruchst aber auch, Christus zu gehören und Christus nachzufolgen. Liebe zur Wahrheit. Und wir alle haben sie nicht und vielleicht sogar noch manche fürchten die Wahrheit, sind auf der Flucht vor der Wahrheit. Aber wir müssen erkennen, Wahrheit und Liebe zur Wahrheit ist unser einziger Schutz. Und Gott weiß, dass du keine Liebe hast zur Wahrheit. Und er verlangt sie nicht von dir, er will sie dir geben. Liebe zur Wahrheit ist ein Geschenk, was wir haben durch Golgatha. Wie viele haben diesen Segen noch nicht abgeholt? Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lass uns jetzt beten. Und für die anderen, wir können das noch einmal festmachen. Der Herr ist hier. Er hat heute sehr ernst gesprochen, aber wenn wir das Ernste annehmen, kommt eine Freude ohne Ende. Verstehen wir das? Wenn wir das Ernste annehmen, kommt eine Freude ohne Ende. Und er ist hier, heute Abend, hat zu dir gesprochen und sagt, ich stehe vor dir und ich biete dir Liebe zur Wahrheit an. Alles, was du zu tun hast, ist zu sagen, ich habe sie nicht und ich brauche sie so dringend. Und das wird mein Schutz sein durch die Endzeitwirren, die gekennzeichnet werden von religiöser Verwirrung. Du wirst erstaunt sein, das ist erst der Auftakt. Du wirst erstaunt sein, was in nächster Zeit alles möglich ist. Und die Wahrheit wird verschachert und preisgegeben werden. Die gegenseitige Taufanerkennung zwischen den großen Vereinen, das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Ein Meilenstein, sagen sie, ja, das heißt, sie wollen noch mehr. Hallo, du musst lernen zu hören, wie sie das formulieren und was sie sagen. Und der Herr ist hier und er sagt, möchtest du Liebe zur Wahrheit? Ich schenke sie dir, aber nachdem du sie ergriffen hast, wirst du einen Preis bezahlen. Komisches Geschenk, nicht wahr? Ein Geschenk, aber hinterher zahlen wir für Wahrheit, die unsere Wahrheit wird, einen Preis. Aber das wird uns nur noch mehr zu Christus führen. Und die Braut wird agieren in einer Reinheit, in einer Schönheit und in einer Bestätigung vom Himmel, wie es niemand anders haben wird. So wie Christus seinen Dienst begann, der Vorhang ging auf und der Vater sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So wird die Braut in die Reife, in die Fülle Christi kommen. Und noch einmal wird der Vorhang beiseite gezogen. Und eine Stimme wird vom Himmel erschallen. Das sind meine Kinder. Und an denen habe ich wohlgefallen. Und die sollt ihr hören. Lass uns beten. Vater,